Deborah Feldman, Sie sind 31 Jahre alt, 1986, geboren in New York und aufgewachsen in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde, der Satmara Chassidim. Sie erzählen uns gleich von dieser Welt, von einem Leben in einer Blase, gewissermaßen mitten in Brooklyn, vollkommen isoliert und abgeschottet von der Außenwelt. Sie haben es dort irgendwann nicht mehr ausgehalten, sind geflohen und haben über all das Erlebte zwei Bücher geschrieben. Unorthodox heißt das erste, kam 2012 in den USA auf den Markt und wurde quasi über Nacht zu einem riesigen Erfolg. Und vor einigen Monaten ist auch die Fortsetzung Überbitten auf Deutsch erschienen. Sie leben seit gut 3 Jahren in Deutschland zusammen mit ihrem Sohn. In Berlin haben die deutsche Staatsbürgerschaft im vergangenen Jahr erworben und sagen, ich liebe diese Stadt und dieses Land. Herzlich willkommen bei den Zeitgenossen, Deborah Feldman.
Hallo.
Sagen Sie, bevor wir über Ihre Vergangenheit sprechen, was macht Sie in Deutschland so sehr glücklich?
Wir müssen da mit Berlin anfangen, weil als ich Deutschland kennengelernt habe, habe ich Berlin als eine einzigartige Stadt kennengelernt. Und am Anfang habe ich Berlin mit Deutschland nicht so sehr verbunden, sondern Berlin als eine Blase innerhalb Deutschlands wahrgenommen. Deutschland zu besuchen war für mich am Anfang anstrengend. Es war für mich sehr belastet. Und ich bin immer wieder nach Berlin geflüchtet, um diese Belastung zu entkommen. Weil in Berlin könnte ich die Vergangenheit vergessen. Und ich meine das auf verschiedenen Ebenen. Die große Vergangenheit, aber auch die individuelle Vergangenheit. Weil in Berlin hat man das Gefühl, dass es geht eigentlich nur um die Gegenwart. Und die Vergangenheit verschwindet teilweise. Alle sind sehr im Aktuellen verwurzelt. Und die Stadt ändert sich ständig und bewegt sich ständig. Und Leute kommen, Leute gehen. Und es kann sehr lindernd sein für jemanden wie ich, der eigentlich gar keine Heimat mehr hat, gar keinen Boden unter den Füßen mehr hat. Und Berlin sagt, ist in Ordnung, Sie müssen keinen Boden unter den Füßen haben. Es geht auch ohne.
Jetzt haben Sie eben von Heimat gesprochen. Mögen Sie den Begriff?
Der Begriff ist ein deutscher Begriff. Ja? Mhm. Man weiß nur, dass es an Heimat fehlt, wenn man das Wort kennenlernt. Viele Deutsche sprechen über Heimat, deshalb weiß ich, dass ich keinen habe. Ich habe vorher nicht verstanden, dass es mir sowas fehlt. Ich habe verstanden, dass mir ein Zuhause fehlt. Aber Heimat ist schon was ganz anderes, was viel Größeres. Und ich glaube, das fehlende Heimat ist auch was Jüdisches vielleicht. Und es geht ja in die europäische Geschichte, diese Suche nach Heimat, ohne Erfolgreiche da was zu finden.
Die Deutschen tun sich ja immer so ein bisschen schwer, ein Liebesbekenntnis zu ihrer Heimat, zu Deutschland abzugeben. Ist das typisch deutsch, Ihrer Beobachtung zufolge?
Die meisten Deutschen würden vielleicht nicht sagen, dass sie ihre Heimat toll finden, aber ich glaube, die meisten Deutschen finden Deutschland trotzdem ganz gut. Also die sind schon zufrieden. Vielleicht ist es so geworden, dass man nicht mehr darüber sprechen darf. Ich glaube, das ist eher so ein Zeichen von Eleganz, dass man das nicht äußert, weil ein bisschen so wie in meiner Gemeinschaft hat man nie gesagt, ob man glücklich ist, weil man Angst hatte, dass der Teufel hören könnte und sagen, also Sie sind glücklich, dann komme ich rein und ich mache da was, ich schaffe da was.
Ja, aber wissen Sie, warum ich das frage? Sie haben im vergangenen Herbst vor der Bundestagswahl, war das in der Frankfurter Allgemeine Zeitung, einen Artikel verfasst mit der Überschrift, was ich an dieser Gesellschaft schätze, also an der deutschen Gesellschaft. Das war einerseits eine Abrechnung mit dem politischen Amerika Ihrer Kindheit, wie Sie es damals erlebt haben. Gleichzeitig gibt es dann im Artikel so eine Art Subtext und der lautet, werdet ihr Deutschen euch doch einfach mal bewusst, wie gut es euch in Deutschland geht. Haben Sie den Eindruck, die Deutschen wissen ihr eigenes Glück manchmal nicht so recht zu schätzen?
Oh, das könnte vielleicht so ein deutscher Charakterzug sein, dass man sozusagen das, was gut läuft, nicht wertschätzt und nur sich beschwert, wenn es schlecht läuft. Ich glaube, ich habe den Artikel geschrieben und habe auch über diese gesellschaftlichen Strukturen geschrieben, diese politischen Strukturen, was ich nicht unbedingt mit dem Wort Deutschland als gänzlicher Begriff verbinde, weil das nur eine Seite Deutschlands ist. Aber ja, ich finde, dass die Gesellschaft so eingerichtet worden ist, dass es ziemlich gut funktioniert, wenn man das mit anderen westlichen Ländern vergleicht. Vor allem, wenn man das mit Amerika vergleicht. Und ich als Amerikanerin bin hierher gekommen und habe sofort diese Vergleiche ziehen können und bemerken können, es geht mir so viel besser hier als da. Aber als ich zum Beispiel die Deutschen sowas sage, dann kriege ich oft Ärger, weil sie sagen, vielleicht ist es für sie gut, aber für uns ist es nicht gut genug und wir müssen sie nicht zuhören, weil wir haben ganz andere Maßstaben. Also eigentlich ist es eine Botschaft, die man nicht hören will.
Warum wollten Sie Deutsche werden?
aus extrem vielen Gründen. Ich habe wirklich ganz viele. Es geht natürlich um die familiäre Wurzeln. Es geht um die Sprache, die vertraute Sprache, weil ich bin ja mit dem Jiddischen aufgewachsen und Deutsch ist eigentlich die einzige Sprache, die am ähnlichsten ist und fühle mich da zu Hause. Es geht ein bisschen um die Geschichte von europäischen Juden, die aus ihren Städteln, aus ihren engen Gemeinschaften geflohen sind und nach Deutschland gekommen sind, um sich zu bilden, also im traditionellen Sinne. Aber es geht eigentlich auch darum, dass ich in eine Welt aufgewachsen bin, die vom Holocaust extrem geprägt wurde. Und der Holocaust ist zum einzigen definierenden Qualität in meinem Leben geworden. Mhm. Und das habe ich in Amerika bei anderen nicht gesehen oder wahrgenommen. Und ich war da ganz alleine damit. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich bemerkt, hier gibt es ein Land voll mit Menschen, die genauso davon geprägt sind wie ich. Das heißt, es gab so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich gucke in den Spiegel rein bei den Deutschen. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie diese Last teilen. Man kriegt hier so eine Art Verständnis und so gemeinsamer Boden vielleicht. Ich weiß es nicht, so habe ich das bemerkt. Ja.
Sie haben eben Ihre Familiengeschichte ganz kurz schon angedeutet. Wir werden darüber gleich sprechen, auch über Ihre Großmutter, bei der Sie ja im Wesentlichen aufgewachsen sind und zu der Sie ein besonderes Verhältnis hatten. Sie hat den Holocaust überlebt als ungarische Jüdin und die Enkelin sucht ausgerechnet in Deutschland ihre neuen Wurzeln.
Ja, es war natürlich aber nicht der Plan. Ja, ich hatte sowas nicht vor. Ich hatte eigentlich ganz viel Angst, nach Deutschland zu reisen und habe es auch immer wieder verschoben und ging dann überall in Europa hin. Und irgendwann habe ich verstanden, um die Geschichte meiner Großmutter wirklich zusammenzustellen, musste ich nach Deutschland. Bin nach Deutschland gekommen und wurde von meinem ursprünglichen Reiseziel eigentlich völlig abgelenkt. Ich habe mich verliebt in einen Deutschen und bin dann überall mit denen gereist und habe irgendwie von meinen ursprünglichen Ambitionen vergessen und war erstmal in diese Beziehung und habe durch diese Beziehung dieses Land kennengelernt und diese Menschen und habe gemerkt, ich spüre eine ganz besondere Anziehung. Ich möchte immer wieder zurück und ich kann nicht ja erklären, ob das immer wieder zurück zu diesem Mann war oder immer wieder zurück zu diesem Land. Das war irgendwie verwechselbar.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit der amerikanisch-deutschen Schriftstellerin Deborah Feldmann. Und obwohl Sie, Frau Feldmann, erst 31 Jahre alt sind, haben Sie, wie Sie in Ihren Büchern schreiben, Ihr erstes Leben bereits abgelegt und ein zweites begonnen. Lassen Sie uns über Ihr erstes Leben sprechen. Das hat sich fast ausschließlich in Brooklyn abgespielt, im Stadtteil Williamsburg, in der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde der Satmara. Sie haben dort bis zu Ihrem 20. Lebensjahr, glaube ich, gelebt. Was ist das für eine Gemeinschaft? Ich glaube, weltweit hat sie zwischen 100 und 300.000 Anhängern. So genau habe ich das gar nicht in Erfahrung bringen können.
Ja, die Satmara sind eine chassidische Gemeinschaft. Chassidisch bedeutet Teil einer Bewegung, die aus dem mittleren 18. Jahrhundert stammt. Eine Bewegung, die damals sehr radikal war, weil es in der europäischen Diaspora nur orthodoxes Judentum bis dahin gab. Und orthodoxes Judentum bedeutete, man hat die Schriften studiert. Dafür musste man auch die hebräische Buchstaben kennen. Die chassidische Bewegung war radikal, indem dass die sagte, man braucht die Buchstaben nicht mehr, man braucht das Studieren und das Beten nicht mehr, man braucht einfach Gott in seinem Herz zu halten und zu feiern. Und diese Bewegung hat sich dann in ganz Europa verbreitet, aber es wurde mit der Zeit auch fundamentalistisch. Und da kommt der Satmar Rabbiner ins Spiel. Der war Sohn eines großen chassidischen Rabbiners, hat seinen ersten Posten in der Stadt Satomari in Transsilvanien bekommen und hat angefangen, da radikal zu predigen, wurde dafür sehr bekannt und hat angefangen auch zu warnen. Er hat gesagt, dass die Verfolgung der Juden in Europa Teil eines göttlichen Musters wäre, dass jedes Mal, wenn die Juden in Europa verfolgt wurden, dass es eigentlich eine Mahnung von Gott war, weil sie die drei Schwüre vergessen haben. Was sind denn die drei Schwüre? Die sind die Schwüre, die die Juden geschworen haben, als sie nach der Zerstörung des Zweiten Tempels ins Exil vertrieben worden sind. Und die Schwüre lauten: Wir werden nicht versuchen, das Land selbst zurückzuerobern. Wir werden uns die Autoritäten im Exil bedingungslos unterwerfen. Und wir werden uns von den anderen fremden Völkern immer unterscheiden. Und das heißt, mit der Assimilierung unterscheiden wir uns nicht mehr. Mit Zionismus erauben wir das Land zurück. Und wir unterwerfen uns nicht mehr der Autoritäten. Das geht eigentlich teilweise so mit diesem Bildung und dieses Gefühl, man kann gleich sein, man emanzipiert sich und so weiter. Und er sagt, jede Verfolgung war eine Art Mahnung und es kommt jetzt die letzte ultimative Mahnung. Das heißt, er hat eigentlich angefangen, den Holocaust vorherzusagen. Und als der Holocaust passiert ist, ist er dann zu den Überlebenden in Amerika gegangen und gesagt, ich hatte ja recht. Ich habe es ja vorhergesagt. Ich kann das euch jetzt erklären, warum es passiert ist, warum ihr alles verloren habt, was ihr jetzt weitermachen müsst, um eine Wiederholung solcher Strafe zu vermeiden. Und er hat eine radikale neue Ideologie in Amerika gegründet, nach dem Krieg. Und diese Ideologie hat so wenig mit dem Judentum zu tun, weil er hat gesagt, naja, es gibt halt Juden in der Welt, die sündigen. Und wir müssen nicht nur gucken, dass wir das richtig machen, sondern wir müssen für deren Sünden entschädigen. Das heißt, wir nehmen jedes jüdischen Gebot und jedes jüdischen Gesetz und Tradition und Ritual und auch wir erfinden neue und wir interpretieren die äußerst extrem.
Das heißt, Frau Feldmann, als Sie klein waren, als Kind, als Jugendliche, was hat das für Sie bedeutet, in dieser Gemeinschaft zu leben? Letztlich war das ja ein Leben lang Sühne leisten für die Verfehlungen, Sie haben es gerade gesagt, aller anderen Juden auf der Welt, um den ja letztlich strafenden Gott gnädig zu stimmen. Das versucht diese Gemeinschaft, indem sie ganz besonders streng nach dem Gesetz lebt. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Also wie sah für die kleine Deborah das tägliche Leben aus?
Ich glaube, ich kann ein gutes Beispiel anbieten. Als ich ein Kind war, passierte immer wieder irgendwo in der Welt irgendwas zu den Juden. Ich glaube, in 1994 gab es diese Geschichte mit dem jüdischen Zentrum in Argentinien, dass es angegriffen wurde. Und ich erinnere mich an den Predigt, den der Rabbiner vorgehalten hat. Und der Rabbiner hat ein paar Strumpfhose dabei gehabt. Diese Strumpfhose waren ganz besondere Strumpfhose, weil die würden von den chassidischen Fabriken produziert und die würden von den Rabbiner selbst designt sozusagen. Die hießen Palmstrimp auf Jiddisch. Palm, weil der Rabbiner Teitelbaum hieß und Teitelbaum ist Jiddisch für Dattelpalme. Mhm. Und das heißt, es war unter sozusagen den Namen des Rabbiners und es war 120 Denjat dick. Frauen, die sich damit auskennen, wissen, was das bedeutet. Die meisten Strumpfhose sind höchstens 30 Denjat. Das heißt, es war extrem dicht gewebt. Als Witz haben wir das kugelfeste Strumpfhose genannt, ja?
Kugelsicher.
Kugelsicher. Und dann hat der Rabbiner diese Strumpfhose an diesem Tag auf seinen Arm gezogen und hat es so ausgedehnt und hat geschrien, hat gesagt, weil die Strümpfe zu dünn sind, werden wir als Volk bestraft. Das heißt, als jugendliches Mädchen habe ich diese Botschaft geliefert bekommen, weil meine Beine irgendwie zu sehen sein sollte, was ja auch nicht stimmt, weil die Strümpfe dick genug waren, bedeutet das, dass Gott so wütend wird, dass er irgendwo in der Welt Juden Schaden antun möchte. Das heißt, ich habe verstanden, dass mein weiblicher Körper sehr bedrohlich ist und gilt von der Gemeinde völlig kontrolliert zu werden. Und mit jeder schlechten Nachricht war die Botschaft, die Röcke sind zu kurz, die Blusen sind zu eng, die Haare ist zu lange und so weiter.
Das heißt, es ist ein Aufwachsen im Grunde genommen in einem Klima von Angst. Man hat Angst, Fehler zu begehen, sich falsch oder unwürdig.
Selbstverachtung.
Selbstverachtung. Welche Rolle spielten Ängste, Drohungen, Repressalien?
Ja, eine sehr große Rolle. Ich bin immer noch, glaube ich, ziemlich ängstlich als Person. Das ist irgendwie so tief in mir drin. Ich glaube, ich habe das sogar an meinen Sohn weitergeleitet, weil das so tief in unserer Kultur ist. Und man wird das so jung ausgesetzt, das fühlt sich fast genetisch an. Mhm. Und man sagt ja, es gibt ja so eine Möglichkeit, solche Dinge auch genetisch zu ererben. Ich war teilweise eine Ausnahme in dem, dass ich früh gelernt habe, eine innere Welt einzurichten und diese innere Welt von der Außenwelt zu schützen. Also ich hatte auf jeden Fall in meinem Bewusstsein oder in meiner Vorstellung einen sicheren Raum. Und da könnte ich mich zurückziehen. Und da war ich eigentlich von diesen Geschreien und Beleidigungen und Vorwürfen geschützt.
Nochmal, wir reden über ein Leben mitten in New York. Das kann man sich gar nicht oft genug vorstellen. Man könnte das noch fortführen. Sie durften ja nicht einmal Englisch lernen, weil die Sprache als zu weltlich galt. Ihre Muttersprache ist Jiddisch. Und als Mädchen, Sie haben es eben angedeutet, hatten Sie es vielleicht in dieser Gemeinschaft nochmal schwerer. Umso erstaunlicher und bewundernswerter ist es ja, wie Sie sich von dieser Gruppe emanzipiert haben über den Zeitraum mehrerer Jahre. Sie haben verbotenerweise Bücher gelesen, sind ins Kino ausgebüxt. Sie haben eben gesagt, Sie haben sich im Grunde genommen früh schon eine eigene Welt, eine eigene innerliche Welt aufgebaut. Woher haben Sie diesen Mut dazu genommen?
Okay, ich nenne es nicht Mut. Ich mag das auch nicht, wenn man das Mut nennt, weil das ist gar nicht Mut.
Die Entschlossenheit.
Nee, es ist Verzweiflung. Weil wenn wir verzweifelt sind, wir sind eigentlich dafür geschaffen, immer Auswege zu suchen. Also bevor wir den ultimativen Ausweg nehmen. Und ich war verzweifelt schon früh. Und erstmal gab es nur die Bücher, die mich geholfen haben. Und später wusste ich, ich brauche mehr als Bücher. Aber Sie sagen, Sie glauben kaum, dass ich es geschafft habe, aus der Gemeinde zu fliehen, und da stimme ich zu, ich glaube es auch kaum. Weil ich weiß von so vielen, die es versucht haben, die es nicht geschafft haben, und bis heute verstehe ich das manchmal nicht, wie ich da hier angekommen bin.
Hat Ihnen Ihre Großmutter dabei geholfen, bei der Sie im Wesentlichen aufgewachsen sind? Ich glaube, auch bei ihr haben Sie mal ein Buch entdeckt.
Ja, sie war auf jeden Fall ein Vorbild. Und
Ihre Mutter hat ja auch die Gemeinschaft verlassen.
Genau, es gab diese Vorbilder. Es gab aber auch gleichzeitig dieses Wissen über die Konsequenzen. Und ich glaube, die Rolle, die meine Großmutter gespielt hat, war eher so, sie hat mir meinen Charakter gezüchtet. Also ich glaube, ihr zuliebe bin ich eigentlich eine ziemlich starke Person geworden. Eine optimistische Person. Eine Person, die weiß, wie in den schwierigsten Momenten Glück und Schönheit zu finden. Es ist eine Art Ausdauer. Und teilweise war das auch so, dass immer wenn es mir wirklich schlecht ging, dann musste ich nur an meine Großmutter, an ihr Leben denken und wie es ihr mal wirklich schlecht ging. Und das war immer so dieser Vergleich, der teilweise schmerzhaft ist, aber auch sagt, ja, nichts ist wirklich so schlimm.
Hm. Wie haben Sie sich eigentlich diesen Gott vorgestellt, von dem andauernd die Rede war, der permanent um Sie herum war?
Ich hatte große Schwierigkeiten damit, das zu schlucken, weil die haben ja auch mehrere widersprüchliche Dinge gesagt. Die hatten ja auch gesagt, das kennen wir auch aus dem Christentum, glaube ich, man ist im Gottesbild geschaffen. Das heißt, als kleines Kind habe ich mich schon selbst in den Spiegel geguckt und gesagt, naja, wenn ich ja im Gottesbild geschaffen bin, dann kann Gott nicht so böse sein, weil ich ja nicht böse bin. Und er kann nicht so wütend sein, weil ich nicht wütend bin. Also ich bin eigentlich ganz nett, muss ja auch ganz nett sein. Ja, ich habe das alles nicht begreifen können, was sie über ihn sagen, weil in mir selber könnte ich keinen Wut finden. Und das heißt, ich habe natürlich nicht drüber gesprochen, ich habe meine Zweifel nicht geäußert, aber tief im Inneren habe ich mir selbst entschieden, so ich sage, wer Gott ist.
Wundern Sie sich heute, dass Sie mit diesen Zweifeln eigentlich immer allein waren in der Gemeinschaft? Oder waren Sie vielleicht gar nicht allein?
Ich war nicht allein, nee, aber die meisten Leute, die Zweifeln haben, die versuchen diese Zweifeln so effektiv zu unterdrücken wie möglich, weil das dein Leben einfach so schwierig macht.
Da muss man aber dann eine ganze Menge aushalten. Wir können gerade weitermachen. Mit 17 Jahren sind Sie eine arrangierte Ehe eingegangen. Man könnte auch sagen, Sie sind zwangsverheiratet worden. 2 Jahre später ist Ihr Sohn geboren worden, der heute mit Ihnen in Berlin lebt. Die Ehe ging nicht gut, weder seelisch noch körperlich. War das letztlich ausschlaggebend für den Entschluss, dann wirklich aus der Gemeinschaft auszubrechen, Sie zu verlassen?
Ja, insofern, dass es bis zu diesem Moment eigentlich eine Fantasie war, eine völlig unrealistische Fantasie, ein Traum. Und ich habe nie gedacht, das wird verwirklicht. Aber im Moment, als mein Sohn zur Welt kam, als ich ihn hielt, da habe ich irgendwie körperlich verstanden, es geht jetzt weg. Es geht jetzt weg, weil das Kind wird nicht erleben, was ich erlebt habe. Und es war, würde ich sagen, eigentlich hormonell bedingt. Es war völlig körperlich und es war nicht durchgedacht. Es war nicht emotional, es war einfach ein körperlicher Instinkt. Also ich denke, dass diese Mutterhormone haben sich irgendwie in mir so befestigt. Und ich war von diesem Tag an extrem getrieben. Also ich war einfach von diesem Instinkt getrieben und habe die Dinge eigentlich nicht durchdacht. Weil wenn ich die durchdacht hätte, dann hätte ich vielleicht Angst oder Zweifel oder, sag mal, I would second guess myself.
Ja. Und in der Folge hat das für Sie bedeutet, Sie haben im Grunde genommen 2 parallele Leben geführt, in und außerhalb der Gemeinschaft, als chassidische Ehefrau und als junge Frau, die heimlich Jeans getragen hat und sich als Literaturstudentin am Sarah Lawrence College, einer der besten Hochschulen der USA, eingeschrieben. Dieses Doppelleben, ging das denn so einfach?
Am Anfang war es okay. Am Anfang war das erstmal nur 1-2 Mal der Woche, dass ich hingefahren bin, ein paar Stunden. Ich war da sehr überfordert, sehr neugierig, überwältigt. Es war seltsam. Ich habe mich am Anfang eigentlich gefreut, auch zurückzufahren, weil es so viel war, weil es so intensiv war. Eben. Später wurde es schwierig, zurückzufahren. Später habe ich angefangen, mehr und mehr Zeit da zu verbringen und das Gefühl zu haben, ich möchte nicht zurück. Da hat diese Spalte in mir, die wurde einfach so größer und größer. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass es gar nicht mehr zu überbrücken war und dass ich daran zerreißen würde. Dass ich irgendwie einen von diesen Leben wählen musste, weil wenn nicht, würde ich wahnsinnig werden. Und ich bin tatsächlich nach 3 Jahren auch gegangen. Ich habe das bis dahin verschoben, weil ich Angst hatte. Dann, ich wusste, dass mein Sohn mit 3 Jahre alt in die religiöse Schule musste. Da studiert man von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags. Da ist man vom Einfluss der Mutter völlig entrissen. Und ich habe dann kurz davor einen Autounfall erlebt. Einen ganz schlimmen Autounfall, was ich eigentlich nicht hätte überleben müssen. Und habe das ohne Verletzung überlebt. Und ich war an diesem Abend, als es passiert ist, extrem verwirrt, weil ich dachte, das wäre eine Gottesstrafe. Ja, er will mir damit sagen, hey, was du machst,
die
ist
alten
falsch.
Reflexe haben da gut gegriffen.
Genau.
Noch.
Mhm. Aber ich habe halt eine Verletzung überlebt und dann lag ich im Krankenhaus und war so, nee, das passt ja gar nicht zu diesem Gott. Der Gott würde mich dann richtig verletzen. Warum hat er mich nicht verletzt? Und dann ist mir so nach 2 Stunden irgendwie eingesickert, nee, du hast es falsch verstanden. Der will dir sagen, dass du viel stärker bist, als du denkst. Du kannst sogar sowas überleben, ohne Verletzung, ohne blaue Flecken. Du bist stark, du kannst gehen. Und am nächsten Morgen bin ich gegangen.
Erinnern Sie sich an den Tag, an dem Sie, sagen wir, alles hinter sich gelassen haben? An die Gefühle, die Sie dabei hatten?
Ja, ich war taub. Ich denke, ich hatte mir so ein Auto gemietet und ich habe so viel und so schnell wie möglich das Auto vollgeparkt, habe meinen Sohn dann von der Kita sozusagen geholt und ich bin dann über die Brücke gefahren und habe mein Handy ins Wasser geworfen und bin dann sofort zu einem Juwelier und habe meinen Schmuck verkauft. Um Geld zu haben für den Anfang. Und habe davon nicht viel gekriegt, obwohl Schmuck ist ja wertvoll, aber nie wertvoll, wenn man das in einem Moment der Verzweiflung verkaufen muss. Ich glaube, ich habe dafür $700 bekommen. Aber es war immerhin für den Start genug.
SWR 2 Zeitgenossen Deborah Feldmann ist heute zu Gast, amerikanisch-deutsche Schriftstellerin. Frau Feldmann, ihr neues Buch, das vor einigen Monaten erschienen ist, handelt dann davon, wie sich die junge Mutter Deborah Feldmann und ihr Kind nach dem Ausstieg ein eigenes Leben erobern. Der Titel ist Überbitten. Das ist ein Wort aus dem Jiddischen.
Ja, stimmt. Wobei es war mal ja auch im Deutschen ein Wort. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hat es bedeutet, jemanden mit Bitten zu überwinden, was nicht so weit weg von der ursprüngliche Bedeutung des Jiddischen ist, weil es geht bei uns um ein Versöhnungsritual und man versucht schon, jemanden zum Verzeihen zu bringen, indem dass man mit Flehen überwindet. Aber in meiner Gemeinschaft würde es zu einem Sicherheitsmechanismus, das heißt, wir glaubten, dass Gott uns gegenüber sich so verhalten würde, wie wir uns gegenüber uns verhalten. Und wenn wir gegeneinander Groll hegten, dann würde er uns gegenüber auch Groll hegen. Und das heißt, wir mussten ständig gucken, dass es beglichene Rechnungen zwischen uns gab. Dann kamen wir immer wieder zueinander und haben gefragt, oh, habe ich vielleicht was Falsches gemacht? Ich möchte mich bei dir überbitten. Und der andere musste dann sofort sagen, nee, Sie müssen sich gar nicht bei mir überbitten. Ich muss mich bei Ihnen überbitten. Ich habe bestimmt was Schlechtes getan. Und dann hat man das ständig gemacht. Und natürlich gab es manchmal diese Gefühle von Groll im Herzen, die nicht dann so einfach aufgelöst würden. Aber mit der Zeit hat man das Ritual so oft wiederholt, dass irgendwann hat man in sich reingeschaut und bemerkt, dass man keine Energie mehr für diesen Groll hatte, weil man sich so oft entschuldigen musste. Und ich glaube, ich habe das Wort gewählt, weil das würde auch zu einer Art Metapher für eine Versöhnung, die rational eigentlich gar nicht stattfinden kann. Aber irgendwann mal schaut man in sich rein und merkt, es ist doch passiert, weil man daran geglaubt hat, weil man an diesen Ritual geglaubt hat. Und irgendwann mal in 2016 lag ich in meinem Bett, in meiner Berliner Wohnung und habe dann so bemerkt, Mann, ich bin versöhnt. Also diese innere Spaltung in mir, die ich so viele Jahre mit mir getragen habe, die ist nicht mehr da. Und ich kann nicht sagen, warum oder wie, aber irgendwann haben sich die zwei Teile miteinander versöhnt. Und das nenne ich Überbitten.
Und das war der Beginn Ihres aktuellen Lebens, das Sie hier in Deutschland führen. Reden wir aber doch noch ein bisschen über Ihre Vergangenheit, jetzt nicht einmal innerhalb der Gemeinschaft, sondern über dieses Amerika, in dem Sie groß geworden sind. In Ihrer Erzählung Unorthodox erzählen Sie von einem Ereignis in Ihrer Kindheit. Sie waren 11 Jahre alt, ein New Yorker Politiker kam in die Schulklasse, um als Spitzenkandidat die Unterstützung der Chassidim einzufordern. Das waren so Ihre ersten Erfahrungen damit, wie Politik gemacht wird, wie sie funktioniert. Wie hat diese Erfahrung Ihr Verhältnis zur Politik geprägt?
Ja, wenn man in so einer Gemeinde aufwächst, dann lernt man sehr schnell, dass diese Demokratie, die man in Amerika eigentlich hat, nicht für alle gilt. Dass einige Mitglieder dieser Demokratie auf ihre Zivilrechte verzichten müssen, um eine wichtige Freiheit zu unterstützen. Und das habe ich auch vorher erwähnt, diese Freiheit der Religion bedeutet in meinem Fall, dass ich als Kind und als Jugendliche keinen Zugang zu weltlicher Ausbildung hatte. Und ich verstand, dass der Grund dafür war, dass die Rabbiner, die Führer in meiner Gemeinschaft, mit den Politikern in New York sowas ausgehandelt haben, dass die Politiker die chassidische Stimmen bekommen und als Ausgleich würden sie hinwegschauen, dass wir sozusagen keinen Anspruch, keinen Zugang zur Bildung hatten. Und das bedeutet, wir würden immer gesagt, für wen wir stimmen sollten. Und wir sind immer als riesige Gruppe unisono zu den Wahlen gegangen und haben für diese Politiker gestimmt, die sozusagen mit uns Deals gemacht haben. Und kein Politiker in New York könnte ohne unsere Stimmen gewinnen. Es war so einfach und es ist immer noch so einfach. Neulich hat noch eine Aussteigerin der Bürgermeister New York City damit bei einer Sitzung konfrontiert und würde auf eine schamlose Art und Weise weggemacht. Das Video ist in YouTube zu gucken. Es ist unfassbar, dass jemanden, der sich als liberaler Politiker gibt, der sagt, er setzt sich für Zivilrechte für alle ein, er setzt sich für alle Bevölkerungen in New York ein, aber nicht für diese Bevölkerung, weil er braucht die Stimmen.
Es ist ja dann zu einem Aufbruch in den USA gekommen. 2008 war das. Das war übrigens Ihre erste Wahl, die Sie selber mitmachen konnten. Sie waren 22 Jahre alt. Sie haben für Barack Obama gestimmt, der dann für viele überraschend auch Präsident wurde. Jetzt könnte man meinen, das hat Sie damals ein Stück weit mit der Politik versöhnt. Aber so war es gar nicht. Denn dann schreiben Sie über die Washingtoner Politik, wie Sie sie ein paar Monate nach der Wahl erlebt haben. Ich zitiere das mal. Es fühlte sich so an, als würden diese Leute weit oberhalb von mir ihre Schlachten schlagen für Ziele, die nichts mit meiner Zukunft, aber alles mit der ihren zu tun hatte. Zitat Ende. Was hat Sie so wütend werden lassen, so enttäuscht?
Ja, man muss verstehen, dass an dieser Zeit war mir sozusagen ja der Politik eigentlich ganz neu, also das System, das amerikanische System, Demokraten, Republikaner und so weiter. Und ich habe gelernt, dass Demokraten für so und sowas stehen und Republikaner für die andere Werte stehen. Und mir war erstmal ganz klar, dass die angebliche demokratische Werte auch meine Werte waren. Und es schien mir auch ganz unkompliziert. Ich stimme dann für diese demokratische Kandidat und extra für Barack Obama, weil ich wusste ja auch teilweise, was die Clintons im Weißen Haus schon angerichtet haben. Und dann kam er da rein, aber es war immer noch Establishment-Politik. Es hat sich nichts geändert. Es ging am Ende nicht um diese Werten, die sie verkauft haben, sondern es geht darum immer noch, warum es für die Republikaner geht. Es geht um großes Geld, es geht um Konzernen, es geht um privaten Interessen. Und das ändert sich nicht zwischen den Parteien in Amerika. Und am Ende sind diese einzelnen Menschen, die sind eher, wie sagt man, Chesspawns, die sind Spielstücke. Mhm. Ja, wir werden nur manipuliert vor den Wahlen, aber es geht gar nicht um uns. Es geht nur um uns zu manipulieren. Und da habe ich mich sehr billig verkauft gefühlt und ich habe dann auch auf eine ganz praktische Art und Weise nachher das erlebt, was es bedeutet, in Amerika als alleinerziehende Mutter zu sein, ohne irgendwelchen Zugang zu sozialer Hilfe. Ich hatte keine Ausbildung, weil der Staat mich eigentlich betrogen hat. Ich hatte absolut keine Chance. Es gab keine Kinderbetreuung. Es gab keine Hilfe, zum Beispiel Essen für das Kind oder eine Wohnung irgendwie zu finden. Ich war absolut alleine und ich war absolut alleine von dem Moment, als ich geboren wurde. Und ich habe verstanden, dass das System ist total gegen mir ausgerichtet. Ich habe keine Chance. Und ich hatte jeden Tag das Gefühl, ich ertrinke. Ich war immer so nah an der Kante, so nah an die Obdachlosigkeit und an den Hunger und an den vollkommenen Scheitern. Und ich hatte das Gefühl, die Politiker werden sich nie um sowas kümmern. Dass es nie eine Priorität in Amerika werden würde, weil das System ist eigentlich nur so weit gekommen, indem eine Mehrheit unter diesen Bedingungen leiden, damit die Minderheit weiter ihre Macht und Einfluss vergrößern kann.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, anders als Sie selbst, arrangieren sich viele Amerikaner mit diesem System mittlerweile?
In Amerika gibt es diese allgemeine Überzeugung, dass das System funktioniert, weil irgendwann werde ich auch reich und mächtig werden. Und dann wird es für mich funktionieren. Und alle glauben so sehr dran, weil es so tief verwurzelt in dieser Kultur ist, das American Dream, dass jeder kann sich, to pick yourself up by your bootstraps heißt es, jeder kann sich hochziehen. Und teilweise würde mir dies auch verkauft, dass ich das machen könnte. Aber ich habe sehr schnell verstanden, dass das nicht stimmt.
Aber dabei weiß man doch im Grunde genommen, dass in Amerika die Kluft immer größer wird zwischen Arm und Reich, zwischen den Gewinnern, den sogenannten, und denen, die sich immer weiter abgehängt
genau.
fühlen.
Aber die Abgehängten, die wollen nicht, dass alle anderen Abgehängten dann irgendwie unterstützt werden, weil aus zwei Gründen. A, sie glauben, sie werden nicht lange abgehängt bleiben und haben kein Interesse, die anderen zu helfen, wollen nur sich helfen. Und zweitens, die müssen sich immer von den anderen Abgehängten unterscheiden. Und damit, dass sie sagen, ich brauche keine Hilfe, wir brauchen keine Hilfe, dann können sie immer sagen, ja, die Abgehängten da unten, die sind schlimmer als ich. Ich komme ja nach oben. Das heißt, es gibt immer diese kulturelle, unterstützte Trennung. Ja, ihr seid ganz unten, aber es gibt Leute, die noch tiefer unten sitzen. Und so manipuliert man auch Amerikaner. So sagt man dann die armen Amerikaner, ja, ihr seid arm, aber ihr kommt noch hoch. Also ihr stimmt noch für die Republikaner schön, ihr lasst es noch alles zu, dass wir die Regulierung von Wall Street zum Beispiel abschaffen, weil ihr werdet ja noch irgendwann mal reich. Aber die, die nicht reich werden, ihr müsst euch gar nicht um diese Leute kümmern.
Heute regiert Präsident Donald Trump die USA und die Europäer fragen sich immer noch, wie das passieren konnte. Sie haben eben ein bisschen erklären können, wie das passieren konnte. Sie haben seine Wahl damals vorausgesagt. Warum war das Ihnen so klar?
Also auf jeden Fall, wenn man in Amerika in den letzten Obama-Jahren gelebt hat, dann hat man verstanden, das wird schieflaufen. Das wird nicht besser werden, das wird schieflaufen. Die Spaltung in Amerika war immer groß, ist aber mit der Zeit wirklich, wirklich größer geworden. Und wie Sie selbst gesagt haben, die Kluft hat sich vergrößert und die Menschen suchen immer Sündenböcke aus. Die sind nicht bereit, die wahre Gründe für ihre abgehängten Daseins zu akzeptieren. Und jemanden, der kommen würde und diese Spaltung sozusagen unterstützen und füttern und diese überzeugen, dass es Sündenbocke geben könnte, unterstützen, so jemanden würde von so einer Bevölkerung sehr schnell angenommen, weil es eine Bevölkerung ist, die sehr leicht zu manipulieren ist und ständig manipuliert wurde. Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall bemerkt, als ich nach Deutschland kam, dass es hier sehr gute politische Bildung gibt, dass man von sehr früh lernen kann, wie das System hier funktioniert und wie die Menschen das System verwenden können, um sich zu helfen. In Amerika ist die politische Bildung nicht so vorteilhaft, würde ich sagen. Es wird nicht so klar vermittelt, wie das System dann für einen Bürger, für einen Staatsangehöriger wirklich funktionieren kann. Und viele Amerikaner haben das Gefühl, dass das System da ist, um so, dass sie gewisse Politiker bei den Wahlen bestrafen oder belohnen können. Das heißt, man ist nicht politisch, aber immer wieder, wenn es zu den Wahlen kommt, dann zeigt man seine Wut oder seine Zufriedenheit. Aber es geht nicht mehr als darum.
Ja, ich habe am Anfang der Sendung einen Artikel zitiert, in dem Sie über Ihr Leben in Deutschland nachdenken und eine tiefe Dankbarkeit ausdrücken für die Freiheit, Sie haben es eben angesprochen, und die Sicherheit, die Sie hier erleben, aber vor allem auch für einen funktionierenden Sozialstaat. Dinge, die man in einer Demokratie ja eigentlich als selbstverständlich erwarten könnte, voraussetzen könnte. Und das formuliert jetzt eine junge Frau nicht etwa aus Nordkorea, ja, sondern aus den USA, der ältesten noch aktiven Demokratie der Welt. Kommen den USA gerade diese Werte schneller abhanden, als das in der Vergangenheit der Fall war?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also vor allem muss man sagen, dass diese Demokratie, die eigentlich Amerika in Deutschland nach dem Krieg eingerichtet hat, ist eine bessere Version der Demokratie im Vergleich zu der, die sie haben. Und teilweise habe ich immer gedacht, die Amerikaner haben aus ihren eigenen Fehlern gelernt und haben dann eigentlich eine bessere Version ihrer eigenen Regierung hier gestartet. Und Amerika war das einfach zu verwurzelt und zu spät, von vorne anzufangen. Aber das ist auch klar, also der erste Versuch ist nie so gelungen wie der zweite. Man sagt das auch bei uns, der erste Pfannkuchen. Ja? Und ich glaube, ich habe auch in meiner persönlichen Lebensgeschichte extrem viele Gelegenheiten gehabt, die schlechte Seite des Systems zu kennenlernen. Also es geht zum Beispiel in meinem zweiten Buch teilweise darum, wie ich meine Eizellen gespendet habe und wie dieser Prozess gar nicht reguliert ist und wie der weibliche Körper dann eigentlich völlig legal ausgebeutet wird, bis zu einem krassen Maß, wo die Gesundheit eigentlich gefährdet wird und der Körper als Produkt behandelt wird. Und das ist in Amerika völlig zugelassen, aber Prostitution nicht. Und ich finde, also meine Erfahrung finde ich heute schlimmer als Prostitution, was mir da passiert ist, weil die Folgen lebenslang sind und sehr körperlich sind.
Warum haben Sie das getan?
Weil ich kein Geld hatte. Also Sie müssen sich vorstellen, ich war früher 20, hatte keinen Schulabschluss und noch kein Bachelor-Degree und hatte keine Hilfe mit zum Beispiel Kinderbetreuung und hatte extrem hohe Lebenskosten, weil ich in New York wohnen musste, weil nur da hatte ich eine Chance, vor Gericht überhaupt Sorgerecht zu bekommen, weil nur da waren die Richter liberal und vorurteilsfrei. In anderen Orten waren sie sozusagen von dem Einfluss der Gemeinde eigentlich abhängig. Und da war ich alleine und musste mich irgendwie unterhalten. Aber ich konnte kaum einen Job finden, weil ich nicht ausgebildet war. Und wenn ich einen Job hätte finden können, hätte ich Kinderbetreuung finden müssen, was teurer wäre als mein Gehalt. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich dann irgendwie über die Runde kommen sollte. Und da hat die Obdachlosigkeit so gedroht, dass ich sehr, sehr verzweifelt wurde und habe mich dann dafür entschieden, weil es war eine sehr eigentlich relativ einfache, schnelle Weg, Geld zu verdienen. Man kriegt für so eine Spende ungefähr $10,000. Mit $10,000 kann man schon 3-4 Monate in Manhattan leben. Und ich habe das getan und habe verstanden, dass es ein Risiko war, aber nicht inwieweit es wirklich war, insofern, dass man mir gewisse Dinge versprochen hat und nicht gehalten hat. Also man hat mir erklärt, wie das läuft, und später habe ich herausgefunden, man hat mir eigentlich mit viel mehr Drogen gepumpt, als man hätte es tun sollen, weil man dachte, je mehr Eier, desto besser. Und dann habe ich 72 Eizellen produziert, statt übliche Summe von 6 bis 10.
Mit bleibenden Schäden.
Ja.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit der amerikanisch-deutschen Schriftstellerin Deborah Feldmann. Auch in Deutschland ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Also das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn Sie sagen, ich liebe dieses Land. Sie schreiben nämlich auch, wie in Amerika gibt es auch hier inzwischen viele Menschen, die die Demokratie, die sie einst so gewissenhaft errichtet haben, für naturgegeben erachten. Sie beklagen sich über alles, was falsch läuft, sind aber nicht gewillt anzuerkennen, was gut läuft. Das ist Ihr Eindruck?
Ja, im Allgemeinen glaube ich, es geht so ein Fieber durch die westliche Welt. Ein Symptom der, auf Englisch sagt man Complacency, ich will das Selbstgefälligkeit und Bequemlichkeit. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo alles relativ bequem ist und wo wir glauben, dass wir darauf Anspruch haben, ein sehr bequemes Leben zu führen. Und ja, wir wollen gar nicht mehr akzeptieren, dass die Dinge nicht perfekt sind. Wir glauben, wir haben es verdient, das perfekte Land und das perfekte Leben zu führen. Und ja, dass diese Kultur des Meckerns, das ist ein Symptom meiner Generation teilweise. Ein Symptom des zu viel Habens, habe ich das Gefühl. Ich habe in meinem Leben nie gemeckert, weil ich immer gewusst habe, mein Leben wertzuschätzen. Ich kenne diese Unzufriedenheit nicht. Ich verstehe es gar nicht, weil ich aus meiner Erfahrung nur gelernt habe, dass ich wahnsinnig viel Glück habe, dass ich viel zu viel schon habe. Und mich jetzt zu beschweren, würde sich so unmoralisch anfühlen und so unverantwortungsvoll.
In Deutschland werden allerdings die Meckerer eher anderswo verortet. Eher so in Bewegungen wie Pegida, Fremdenfeindlichkeit, in Parteien wie der AfD, die sagen, nein, es ist überhaupt nicht bequem in Deutschland. Den Deutschen geht es viel schlechter, als es ihnen eigentlich gehen müsste.
Oh, hier meckert man übrigens überall. Hier meckert man nicht nur bei der AfD. Also alle Parteien wissen zu meckern. Meckern ist teilweise eine politische Kultur hier. Damit erreicht man ein Publikum und damit erledigt man politische Aufgaben. Es ist, glaube ich, auch in der Geschichte sehr verwurzelt. Es ist aber auch gefährlich. Ich finde, es ist eine sehr billige Art, Politik zu machen. Und ich kritisiere das von allen Seiten. Ich finde, dass ja, es gibt auf jeden Fall eine Kultur des übergetriebenen Meckerns in der AfD. Aber es gibt zum Beispiel in den linken Parteien manchmal viel zu viel Meckern in den Tonfall. Ich würde eine Sachlichkeit bevorzugen. Ich würde auch eine Art bevorzugen, die vielleicht sich als über diese Dinge präsentiert. Weil teilweise die Leute spiegeln das Politik wider. Das heißt, das, was die Politiker uns vorspielen, vorleben, vorzeigen, das zeigen wir dann auch zurück. Und wenn die Politiker vor den Leuten stehen und meckern und beschwerden und schreien, dann denken wir, die Zuhörer, ach so, es ist wirklich so schlimm. Ich glaube, Politiker sind eher da und sollten eher dafür da sein, die Menschen zu inspirieren und zu stärken und zu sagen, nee, es geht uns gut und die Situation gut ist, aber damit kann man halt keine Ziele erreichen. Und man schürt dann lieber Panik und Frust, um damit voranzukommen. Ja.
Wie reagieren Sie, wenn Sie auf das Thema AfD in Deutschland angesprochen werden? Also die ja oft in die Nähe von nationalsozialistischem Gedankengut gerückt wird.
Wie reagieren Sie auf Trump und seine Anhänger?
Ja.
Ja, das ist ja nicht unähnlich. Also man sieht das jetzt gerade in allen westlichen Ländern. Und es ist eine verständliche Konsequenz von den letzten 10 Jahren, würde ich sagen. Ich glaube, das hängt auch immer noch alles mit der finanziellen Krise zusammen, ganz ehrlich, und nicht nur mit der Flüchtlingskrise. Ich glaube, wir haben in den letzten 10, 20 Jahren gelernt, dass unsere scheinbare Stabilität wirklich eine Illusion ist Und dass, wenn die wieder zerbrechen soll, werden wir alltägliche Menschen leiden. Und wir fühlen uns sehr machtlos. Und ich glaube, dies ist eine sehr große Angst unserer Zeit, von Technologie sehr bedingt. Und ich glaube, es fühlt sich immer einfacher an, wenn man sich einen Grund oder eine Zielscheibe auswählen kann und dagegen, naja, sagt man, rasen. Und dann nimmt man lieber so ein Thema wie Flüchtlinge. Und also einerseits rast man gegen Flüchtlinge, weil man das Gefühl hat, zumindest da ist alles so verständlich und schwarz-weiß. Und teilweise nutzen die Politiker das auch aus, auf beiden Seiten Flüchtlinge das Hauptthema zu machen, damit dass wir davon abgelenkt sind, dass unser politisches System immer wieder in diese Richtung geht, uns gewöhnlichen Menschen extrem verletzlich zu machen.
Es gibt in der deutschen Politik erstmals einen Antisemitismusbeauftragten. Auch weil sich in den vergangenen Jahren die Anfeindungen gegen Juden gehäuft haben, gibt es Ihrer Meinung nach wieder mehr Antisemitismus in Deutschland? Haben Sie ihn womöglich selbst erlebt?
Ja, ich habe Antisemitismus selbst erlebt, aber nicht nur in Deutschland. Ich kann nicht mit einem reinen Gewissen sagen, dass Antisemitismus was Deutsches ist, weil das habe ich nicht in meinem Leben gesehen. Dass es jetzt eine Beauftragte gibt, okay. Also ich bin nicht der Meinung, dass Politik da ganz viel machen kann, wenn es um Antisemitismus geht, weil ich glaube, sowas wird nur unter den Leuten repariert. Also Menschen müssen sich sowas unternehmen. Und es ist die Frage, warum viele Leute das nicht mehr machen wollen oder haben keine Lust, sich dafür einzusetzen. Und ich glaube, ein Grund dafür ist diese Diskussion über Israel-Politik. Aber ein Grund dafür ist auch, dass viele Deutschen übermüdet sind von dem Thema. Und die können nicht mehr mit dem Thema umgehen.
Was meinen Sie mit übermüdet?
Ich glaube, man hat halt in den letzten Jahrzehnten so drauf nachgehakt, dass die meisten irgendwie so abgestumpft worden sind. Dass man mit den Leuten nicht mehr mit Antisemitismus als Wort, als Thema erreichen kann. Weil ich glaube, man hat das immer sehr polemisiert in Deutschland. Es gibt keine ehrliche Diskussion drüber mehr. Es gibt keine aufrichtige, offene Diskussion. Es gibt kein Grundvertrauen in der Gesellschaft, um so eine Diskussion zu führen. Und es geht jetzt um Polemik.
Ich frage deshalb, weil Sie selbst sich ja genau um diese Diskussion bemühen. Nicht? Also, Sie haben vor
Denken Sie das?
Ja, Sie haben vor einiger Zeit, also ich weiß es nicht, ist die Frage an Sie. Ich habe ein bemerkenswertes Doppelinterview in der FAZ gelesen. Zusammen haben Sie das gegeben mit der Neonazi-Aussteigerin Heidi Bennekenstein, einer jungen Frau, wie Sie, beide waren gefangen in radikalen Welten. Nazi-Ideologie hier, jüdische Sekte dort. Sie beide sind aus diesem Leben ausgebrochen. Es hat viele beeindruckt, die Enkel oder sogar Urenkel von Tätern und Opfern im offenen Gespräch über Anne Frank, den Holocaust, Hitler als netter Onkel. Für Sie ist das schon auch eine Art Mission, solche Gespräche.
Nee, ich glaube, ich habe das Gespräch geführt, weil ich wahnsinnig neugierig war. Weil das die Frau mich neugierig macht. Ja, vielleicht ist das so. Aber in Bezug zu Antisemitismus würde ich sagen, das ist für mich ein persönliches Thema. Und weil es ein persönliches Thema ist, dann führe ich auch persönliche Gespräche drüber. Es ist nicht so, dass ich immer wieder zu den Medien laufe, wenn mir irgendwas passiert und sage, es ist mir irgendwas passiert und jeder muss zuhören. Sondern wenn mir irgendwas passiert, dann bespreche ich das mit den Menschen in meinem Leben. Ich habe ein paar Mal in Deutschland krasse Antisemitismus erlebt. Und ich habe mich immer an anderen Menschen gewandt und gefragt, können Sie mir sagen, was ich hier tun kann? Das war immer ein Austausch und es war ein persönlicher Austausch und es war ein vertrauensvoller Austausch. Und ich bin damit immer sozusagen zu meinem Frieden gekommen, weil ich nicht diese polemisierende Hin und Her führen musste. Ich brauchte es eigentlich gar nicht.
Haben Sie eigentlich noch Kontakte zu Ihrer Familie, zu Ihrer Mutter?
Zu meiner Mutter habe ich gelegentlich Kontakt, aber wir haben es nie wirklich geschafft, eine enge Beziehung aufzubauen, weil sie war wirklich fremd für mich und sie hatte dann diese Vergangenheit wirklich hinter sich gelassen und ich kam dann und war die Erinnerung daran, und das war für sie auch unangenehm und die Beziehung hat es wirklich nie geschafft, sich vom Boden abzuheben.
Und welches Verhältnis haben Sie zu Gott? Gibt es noch den Glauben an Gott, also den Sie ja im Grunde genommen immer nur als strafenden Gott gekannt haben?
Nee, nicht mehr. Nee, also bin ich religiös. Und wenn ich gläubig bin, dann bin ich so an die Macht der Geschichte, denn die Macht der Erzählung vielleicht gläubig. Ich bin so an mich selbst und an die Menschen und an die Literatur und an die Kunst, aber ich bin an keinen Gott oder an keine Religion oder religiöses System gläubig.